Ich weiß, dass mein Erlöser lebt. Ermutigung in schwerer Zeit durch das Buch Hiob. So lautet das Thema unserer Bibeltage. Heute Abend der erste Vortrag unter der Überschrift: Lobe ich Gott auch dann, wenn es mir schlecht geht? Dazu lesen wir dann gleich anschließend Hiob 1, aber vorher eine Einleitung dazu. Gott hat uns eine herrliche Schöpfung geschenkt. Danken wir dafür, für alles, was wir sehen dürfen, in der Tierwelt, Pflanzenwelt, Mineralwelt und auch die Schöpfung, wie wir Menschen gemacht sind. Auch das ist doch wunderbar. Haben wir Freude am Leben? Haben wir wache Sinne, gesunde Körper und oft auch Familie und Kinder? Alles das ist nicht selbstverständlich. Erst wenn man es verloren hat, dann wird einem bewusst, wie wertvoll alles das ist. Lebensfreude, gesunde Sinne, gesunder Körper, Seele und Geist und auch Familie. Und was geschieht, wenn Krisen kommen? Danken wir auch dann noch Gott, dem Herrn? Welche Krisen gibt es? Am häufigsten ist sicherlich Krankheit. Jeder geht früher oder später durch Krankheitsnöte. Es gibt Menschen, die werden sehr lange nicht krank, aber dann plötzlich überfällt sie doch eine Krankheit, vielleicht sogar die tödliche Krankheit. Sind wir auch darauf vorbereitet? Es gibt auch Krisen in Form von Arbeitslosigkeit, Armung, Armut, Hunger, ja, dass man die Wohnung verliert, den Besitz. Hartz IV nennt sich es bei uns in Deutschland. Das ist nicht sehr viel, was diese Menschen bekommen. Gott sei Dank gibt es dann auch die sogenannte Tafel, wo man auch günstig Essen beziehen kann. Krisen auch durch den Zerbruch von Beziehungen, die Scheidung von Ehen, den Zerbruch von Familien und vieles andere. Wir stellen fest, dass wir in einer gefallenen Welt leben. In dieser Welt kommen auch umfassende Krisen vor, wie zum Beispiel Erdbeben, Überschwemmungen, Stürme, Katastrophen, Seuchen, Krankheit und Tod. Es gibt individuelles, persönliches Leid, aber auch globales Leid, was über uns als einzelne Individuen hinausgeht. Das persönliche Leid sind eben Dinge, die uns in unserem eigenen Leben überfallen können. Aber das globale Leid, das betrifft ganze Gruppen, ganze Volksgruppen, ganze Völker, manchmal sogar die ganze Menschheit, so wie jetzt Pandemien, die über die ganze Erde sich erstrecken, wie auch immer man dazu steht. Aber jedenfalls hat das viele Veränderungen in dieser Welt mit sich gebracht. Es gibt manchmal, aber nicht immer, und das ist jetzt schon wichtig für das Buch Hiob, einen sogenannten Tun-Ergehens-Zusammenhang. Man spricht auch von der Talionsregel: so wie ich lebe, so geht es mir auch. Wenn ich Gutes tue, geht es mir gut. Wenn ich Schlechtes tue, geht es mir schlecht. So lehren ja manche Religionen, etwa der Hinduismus, die sagen, wenn du viel Gutes getan hast in diesem Leben, kommst du in der nächsten Verkörperung als Prinz oder Prinzessin wieder. Wenn du viel Schlechtes getan hast, dann kommst du als Ratte, als Bakterie oder als Schwein und Ähnliches wieder auf die Welt. So also dieser Tun-Ergehens-Zusammenhang in heidnischen Religionen. Und so ein bisschen hören wir es auch heraus, dadurch in jüdischer Prägung, aus dem Buch Hiob, wo gesagt wird: Hiob, wenn du so schwer leiden musst, dann musst du auch besonders schlimm gesündigt haben. Wir werden das immer wieder hören, wer das Buch Hiob schon gelesen hat, weiß, in den Reden der Freunde, die ihm viele Vorwürfe machen, anstatt ihn wirklich zu trösten, und die am Schluss auch von Gott dafür getadelt werden. Auch Hiob reagiert nicht immer perfekt, aber doch besser als seine Freunde insgesamt gesehen. Nun, dieser Tun-Ergehens-Zusammenhang, also so viel Schuld, so viel Strafe, die Talionsregel, das trifft manchmal, aber nicht immer zu. Aber natürlich nicht im heidnisch-fernöstlichen Sinn, sondern einfach so, wenn man zum Beispiel einen Diebstahl begeht und dann ertappt wird, dann ist klar, dass man bestraft wird, auch ins Gefängnis kommt, Geldstrafen. Also Leiden bringt das mit sich, diese Schuld. Genauso, wenn man Unzucht getrieben hat und dann eine Geschlechtskrankheit oder AIDS sich zuzieht, dann ist auch ein Zusammenhang zwischen dem, was man tut und was einem widerfährt. Und so gibt es natürlich Zusammenhänge, Kausalitätsketten aufgrund dessen, was ein Mensch tut an Sünde und dann auch an Strafe erleidet. Viel Elend auf dieser Welt erscheint uns ungerecht. Der Grund des Elends ist verborgen. Aber wer sind wir Menschen, dass wir mit Gott ins Gericht gehen könnten, dass wir Gott anklagen könnten für das Elend, das uns und der Menschheit widerfährt? Gibt es Erklärungen für Leid? Nun, vieles ist und bleibt unerklärlich, wenn man es mal direkt als konkretes Leid betrachtet. Und wir sehen nicht hinter die Kulissen. Wir werden gleich hören im Buch Hiob, dass sich hinter den Kulissen auch manches abspielt, in der unsichtbaren Welt am Hofstaat Gottes, dass da Satan zu Gott kommt und praktisch so eine Art Prüfung verlangt, ob Hiob Gott dann auch da noch liebt und ihm dient, wenn es ihm nicht mehr so gut geht, wenn das Leid ihn überfällt. Vieles passiert hinter den Kulissen. Und auch Leiden, das sind manche Dinge, die wir gar nicht wissen, die auch in der unsichtbaren Welt geschehen, wo auch wir als Christen sicherlich ähnlich wie ein Hiob geprüft werden, ob wir dem Herrn auch dann noch treu bleiben, wenn Leiden über uns kommt, wenn wir nicht mehr gesund sind oder in guten Verhältnissen leben können. Auch jetzt in der Corona-Krise wird unser Glaube geprüft. Und so, die beste Erklärung für Leiden ist das, was auch, wir werden es lesen in den weiteren Kapiteln bei Hiob gegen Ende, bevor Gott selber spricht, in den Reden des Elihu, die beste Erklärung von Leid ist, dass es eine Erziehungsmaßnahme Gottes darstellt. Leid dient dazu, dass wir zu Gott umkehren, dass wir völlig auf ihn vertrauen, dass wir unser Leben überdenken und Buße tun, wie es das Wort Gottes sagt. Das ist der Hauptgrund für Leid. Näher, mein Gott, zu dir, nicht wegtreiben lassen, sondern zu ihm hin. Dann stellt sich noch die Frage der Gerechtigkeit, was auch im Buch Hiob immer wieder auftaucht. Ist der Mensch vor Gott gerecht? Gibt es einen Menschen, der völlig gerecht ist? Oder wie ist es? Wird unsere Gerechtigkeit auf die Waage gelegt bezüglich des Zurechnens von Lohn und Strafe? Nun, wir wissen auch aus dem Neuen Testament, etwa Römerbrief Kapitel 3, dass jeder Mensch ein Sünder ist vor Gott, von Natur aus von Gott getrennt, dass kein Mensch völlig gerecht ist. Aber es gibt Unterschiede zwischen gottlosen und gottesfürchtigen Menschen. Und Hiob war ein gottesfürchtiger Mensch. Der Vorwurf trifft ihn nicht, dass er so gottlos sei und deshalb so viel erdulden müsse. Und deshalb ist es gar nicht so leicht zu verstehen. Denn es gilt, es ist kein Mensch völlig gerecht, auch ein Hiob nicht. Aber doch, das Maß der Strafe, das er erleidet, entspricht nicht dem Maß seiner Schuld oder Gottlosigkeit. Also diese Freunde, werden wir noch hören, die ersten drei Freunde, die denken immer in dieser Waage, ja, so viel Schuld, so viel Strafe. Aber das so einfach ist es eben nicht. Hiob gilt auch in den Augen Gottes als rechtschaffen, wenn auch nicht als sündlos, aber als rechtschaffen, so wie er war kein Mensch auf Erden damals, wie auch vorher schon ein Noah oder ein Daniel oder andere Gottesmänner. Hiob gilt als rechtschaffen, aber er war nicht sündlos, das ist ein wichtiger Unterschied. Und deshalb gehen viele Vorwürfe der Freunde Hiobs ins Leere. Wir werden es noch hören. Gott ließ zu, dass Satan Hiobs Glauben prüfen konnte. Und diese Prüfung war den Freunden Hiobs und auch ihm selber verborgen. Verborgen. Die wussten das nicht. Und deshalb haben sie so im Dunkeln gestochert, allesamt, auch Hiob. Warum muss ich jetzt so viel leiden? Warum muss Hiob so viel leiden? Das fragen sie sich ja dauernd. Gott ließ zu, dass Satan Hiobs Glauben prüfen konnte und das war verborgen. Die Antwort ist sehr spannend und betrifft uns alle, denn wir alle stehen im Kampf zwischen Licht und Finsternis in unserem Leben. Bevor wir jetzt Hiob 1 betrachten, möchten wir noch zwei weitere Stellen kurz lesen in der Bibel, wo Hiob auch vorkommt. Und zwar ist es im Alten Testament eine weitere Stelle und auch im Neuen Testament kommt Hiob an mindestens einer Stelle sehr deutlich vor. Und das ist Hesekiel 14, die Verse 14 folgende. Da wird Hiobs Gerechtigkeit gelobt. Hesekiel 14, und wir lesen einmal ab Vers 12. Da steht, das Wort des Herrn erging an mich folgendermaßen. Menschensohn, wenn ein Land gegen mich sündigt und einen Treubruch begeht und ich meine Hand gegen es ausstrecke und ihm den Stab des Brots zerbreche und eine Hungersnot hineinsende und Menschen und Vieh daraus vertilge, und es wären die drei Männer, Noah, Daniel und Hiob darin, so werden diese durch ihre Gerechtigkeit nur ihre eigene Seele retten, spricht Gott der Herr. Also wenn Gott Gericht schickt, und es wären diese drei gerechten Männer, Noah, Daniel und Hiob, dann würden die aber ihre eigene Seele retten, weil die Schuld des Volkes so groß ist. So groß, dass nur sie sich selber retten können. Dann kommen die weiteren Gerichte, wilde Tiere, das Schwert und die Pest. Und auch da werden in Vers 20 wieder Noah, Daniel und Hiob genannt. Und da heißt es in Hesekiel 14, Vers 20, so wahr ich lebe, spricht Gott der Herr, sie könnten weder Sohn noch Tochter retten, sondern sie würden durch ihre Gerechtigkeit nur ihre eigene Seele retten. Die Gerechtigkeit besteht aber darin, dass sie an Gott glauben, auf ihn vertrauen, seine Kinder sind. Keine Selbstgerechtigkeit. Das muss man ganz klar unterscheiden. Sie haben völlig auf Gott vertraut. Ein Noah hat die Arche gebaut gegen allen Augenschein. Kein Mensch hat damit rechnet, dass hier wirklich eine Sintflut kommt. Ein Daniel hat an Gott festgehalten bei allen Widerständen in Babylon. Und auch ein Hiob bei allem Leiden ist nicht zum Atheisten geworden. Er hat zwar geklagt, aber er ist nicht von Gott abgefallen. Das ist ein ganz wichtiger Unterschied, was auch für uns wichtig ist, wenn wir im Leidenstal drinnen sind. So, liebe Geschwister, jetzt wollen wir endlich beginnen, Kapitel 1, beziehungsweise, Entschuldigung, noch vergessen, ganz kurz, Jakobus 5, wollte ich auch noch lesen. Da werden wir aber am Schluss bei der letzten Predigt nochmal drauf zurückkommen, aber ich möchte es schon sagen, auch bei Jakobus wird Hiob gelobt bezüglich seiner Standhaftigkeit. Das noch kurz, Jakobus 5, Vers 10 und 11. Meine Brüder, nehmt auch die Propheten, die im Namen des Herrn geredet haben, zum Vorbild des Leidens und der Geduld. Hier wird Hiob unter die Propheten gerechnet. Dann heißt es, siehe, wir preisen die glückselig, welche standhaft ausharren. Von Hiobs standhaftem Ausharren habt ihr gehört und ihr habt das Ende gesehen, das der Herr für ihn bereitet hat, denn der Herr ist voll Mitleid und Erbarmen. So, der Herr will, und wir erleben, werde ich an der Predigt am Sonntag nochmal darauf Bezug nehmen, wenn wir dann wieder das Ende des Buchs Hiob auch betrachten, wo sein Schicksal dann nach seiner Umkehr zum Guten gewendet wird vom Herrn. Jetzt schlagen wir auf das Buch Hiob selber, Kapitel 1. Ich lese zunächst den ersten Abschnitt und dann sage ich etwas zum Verfasser, zur Datierung und zum Thema oder den Themen des Buchs Hiob und dann legen wir Vers für Vers aus. Es war ein Mann im Lande Uz, der hieß Hiob. Der war ein untadeliger und rechtschaffener Mann, der Gott fürchtete und das Böse mied. Und ihm wurden 7 Söhne und 3 Töchter geboren. Und an Herden besaß er 7000 Schafe, 3000 Kamele, 500 Jochrinder und 500 Eselinnen. Und seine Dienerschaft war sehr groß, so dass der Mann größer war als alle Söhne des Ostens. Seine Söhne aber pflegten einander zu besuchen und ein festliches Mahl zu bereiten, jeder in seinem Haus und an seinem Tag. Und sie sandten hin und luden auch ihre 3 Schwestern ein, um mit ihnen zu essen und zu trinken. Wenn dann die Tage des Festmahls zu Ende waren, ließ Hiob sie holen und heiligte sie. Er stand früh am Morgen auf und brachte Brandopfer dar für jeden von ihnen. Denn Hiob sagte sich, vielleicht könnten meine Kinder gesündigt und sich in ihrem Herzen von Gott losgesagt haben. So machte es Hiob alle Zeit. Ich bin überzeugt, Hiob war eine historische Person. Dieses Buch ist voller Dichtung und Poesie in wunderbaren Versen auch geschrieben. Wer es im hebräischen Urtext liest, wir haben jetzt hier die Schlachter 2000 Übersetzung, die auch sehr gut ist, wortgetreu. Eine historische Person. Die Bibelkritik bestreitet das natürlich, aber wir nehmen das Wort so, wie es geschrieben steht, wie es auch der Apostel Paulus über sich sagt. Und dann stellt sich die Frage, wer hat denn das Buch Hiob verfasst? Da streiten sich die Gelehrten, auch die Evangelikalen. Manche sagen, das hätte Mose geschrieben oder Salomo, aber das ist ja alles viel später. Die waren ja gar nicht dabei. Deshalb bin ich überzeugt und auch manche Ausleger, dass Hiob selber es aufgeschrieben hat oder Elihu, der dann am Schluss die als 4. Freund kommt und wirklich im Sinne Gottes die Rede hält. Und Hiob selber sagte einmal, wenn doch diese Worte aufgeschrieben würden. Das heißt, es ist in einem weiteren Kapitel und das ist auch geschehen. Die Kritiker wenden ein, das konnte ja Hiob dann ja gar nicht wissen, was der Satan und Gott im Himmel miteinander gesprochen haben. Aber dagegen kann ich erwidern, dass ja am Ende Gott selber zu Hiob spricht und ihm seine Größe offenbart, also Gottes Größe und Hiobs Kleinheit, die Kleinheit des Menschen, die Nichtswürdigkeit des Menschen bezüglich der Größe Gottes. Und das ist zwar jetzt nicht beschrieben ausdrücklich, aber ich bin überzeugt, in dem Zusammenhang hat Gott ihm auch geoffenbart, was in den ersten Kapiteln geschrieben ist, dass eben dieser Dialog zwischen ihm und Satan im Himmel stattgefunden hat und dass es alles eine Prüfung war. Es wurde zwar nicht alles nochmal aufgeschrieben, weil es ja schon im ersten Kapitel steht. Also ich bin überzeugt, entweder Hiob oder Elihu, der ja auch alle Gespräche mitgehört hat. Der Elihu war ja die ganze Zeit dabei. Ja, nicht zu verwechseln mit Eliphas, das war einer der drei ersten Freunde, die nicht so gut geredet haben im Sinne Gottes. Aber dieser Elihu, der ist für mich in meinen Augen der wahrscheinlichste Verfasser des Buches Hiob, weil er alles mitgehört hat und auch Zeuge der Offenbarung Gottes war. Oder eben Hiob selber. Das ist egal, vielleicht haben sie auch zusammengeschrieben, sie haben das alles gehört oder auch selber gesprochen. Soweit zur Verfasserschaft. Also es muss ein Augen- und Ohrenzeuge sein, wenn man von der Historizität des Buches Hiob ausgeht. Und Gott offenbarte alles am Ende, auch das, was im Himmel geschehen ist. So wie er auch einem Mose oder den ersten Verfassern der Bibel die Schöpfungsgeschichte als rückwärtsgewandte Prophetie offenbart hat. Die Datierung ist so, dass es vor der Zeit Abrahams sein muss, aber bald nach der Sintflut. Begründung dafür, ich habe hier einige gute Bücher dabei, Auslegungen, etwa von Bruder Benedikt Peters, das Buch Hiob, oder von Alexander vom Stein, Hiobs Botschaft. Und Alexander vom Stein in seinem Buch Hiobs Botschaft schreibt auf Seite 12 und 13, und das finde ich sehr einleuchtend, deshalb möchte ich mich dem anschließen, warum Hiob wahrscheinlich sogar das älteste Buch der Bibel ist, als gesamtes Buch. Ich persönlich bin überzeugt, dass aber auch die Urväter schon schreiben konnten, auch die Patriarchen, auch schon Noah und noch weiter zurück, auf Täfelchen, die dann gesammelt wurden und von Mose später dann zusammengefasst in den Mosebüchern, das nur nebenbei bemerkt. Aber hier, Hiob, auf jeden Fall ein sehr altes Buch, wenn nicht sogar das älteste. Er muss in den ersten Jahrhunderten nach der Sintflut gelebt haben. Die Begründungen, die auch Alexander vom Stein in seinem Buch Hiobs Botschaft nennen. Erstens, das Alter Hiobs. Er lebte nach seiner Prüfung weitere 140 Jahre. Zur Zeit seiner Prüfung hat er bereits 10 erwachsene Kinder, großen Reichtum und ein hohes Ansehen. Geht man in Analogie zu den anderen Verdoppelungen des Segens davon aus, dass auch seine Lebensjahre am Ende das Doppelte betrugen, so wäre er 280 oder 210 Jahre alt geworden, als er alt der Tage satt starb. Vermutlich lebte er also in der Zeit kurz nach der Flut, da Mose schreibt, dass das normale Lebensalter des Menschen zu seiner Zeit, also Moses Zeit, zwischen 70 und 80 Jahren lag. Aber der ist ja über 200 Jahre alt geworden, der Hiob. Also das war die Zeit nach der Flut. Und dann nahm das Alter ja rapide ab. Vor der Flut war es ja fast bis zu 1000 Jahre, wenn man an Methusalem denkt. Und nach der Flut nahm es ab durch die Veränderung der Atmosphäre, durch die Verschlechterung des genetischen Materials, durch die Zunahme der Strahlung. Und heute haben wir auch ein Lebensalter von 70, 80 Jahren im Schnitt. Und Hiob war aber noch älter, also der muss kurz nach der Flut gelebt haben. Weitere Begründung, die Alexander von Stein nennt, Alexander vom Stein, mit dem, er schreibt auf Seite 12, die Erinnerung an die Einzelheiten der Schöpfung ist noch sehr präsent. Möglicherweise hat Hiob Noah oder einen seiner Familienangehörigen treffen können, Leute, die Adams Zeitgenossen noch persönlich kannten. Weiteres Argument, biblische Bezüge bestehen lediglich zur Urgeschichte 1. Mose 1 bis 11. Weder Abraham noch Mose noch die mit ihnen verbundenen Verheißungen und Offenbarungen Gottes werden erwähnt. Die einzige biblische Person, die genannt wird, ist Adam. Also er schreibt nichts von Mose oder Daniel und so. Also er muss vor denen allen gelebt haben, der Hiob. Dann schreibt Alexander vom Stein weiter, die Erwähnung von Katastrophen, Erdbeben, Tsunamis und Überflutungen, Erosion, Vulkane, Unwetter, Eis und Schnee, passt zu der Annahme, dass die Erde nach der Flut noch lange nicht zur Ruhe kam. Kontinentaldrift, Gebirgsfaltung und so weiter. Die Erinnerung an die Sintflut ist noch frisch und auch die Beschreibung der Sprachverwirrung und der Zerstreuung der Menschheit sind zu erkennen. Ferner, der Name El Shaddai, Gott der Allmächtige, der typisch für die frühe Zeit ist, kommt 31 Mal vor. Es gibt viele Habaks Legomena, also Wörter, die nur ein einziges Mal in der Bibel uns begegnen. Für Opfer wird der hebräische Begriff Ola verwendet, das nach der Gesetzgebung nur noch das Brandopfer bezeichnete. Es findet auch keine Unterscheidung verschiedener Opfer statt. Es war auch noch kein allgemeiner Abfall vom Glauben an Gott, den Schöpfer, eingetreten. Götzendienst wird nicht erwähnt. Es werden nur sehr alte Völker und Länder genannt, die schon in der Völkertafel in 1. Mose 10 verzeichnet sind. Sabäer, Chaldäer, Uz, Teman, Sheba, Kusch bzw. Äthiopien, Ophir. Als Währung gilt die Kesita, die ebenfalls der Zeit der Erzväter zuzuordnen ist, bevor sie durch den Sekel oder Shekel etc. abgelöst wird. Und in den beschriebenen Tieren Behemoth, Leviathan, Kapitel 40 und 41, Rahab an den Seeungeheuern, lassen sich Dinosaurier erkennen. Es ist gut möglich, dass Hiob diese Dinosaurier noch beobachten konnte. Einige spricht dafür, dass sie erst nach der Sintflut ausstarben. Also alles hier einleuchten, ja, dass das also sehr alt ist und sehr authentisch. Ich finde es sehr interessant, ja, auch diese Datierung. Dann das Thema des Buches Hiobs. Das Buch Hiob, das ist ja die Souveränität und Allmacht Gottes im Unterschied zur Bedürftigkeit des Menschen und der Trost des Menschen im Leiden, den er von Gott bekommt, wenn er an ihn glaubt und auf ihn vertraut. So, jetzt zu Vers 1. Wie gesagt, es wird heute ein bisschen länger. Es war ein Mann im Land Uz. Wo liegt das Land Uz? Es gibt eine Stelle in Klagelieder 4, Vers 21, wo das tatsächlich näher lokalisiert wird. Wir brauchen nicht alles aufschlagen, sonst braucht ihr so viel Blättern. Klagelieder 4, 21, da heißt es: Juble nur und sei schadenfroh, du Tochter Edom, die du im Land Uz wohnst. Der Kelch wird auch an dich kommen, auch du wirst trunken und entblößt werden. Also, Edom ist im Lande Uz. Das ist also das spätere Edom. Südlich von Jerusalem, ja, also da beim Toten Meer herunter, wer da schon Israel war, da liegt das, Nordarabien oder Süden von Israel. Und das grenzt an Midian, wo auch Mose war als Schafhirte. Also da dürfte das lokalisiert sein. Und der Mann hieß Hiob. Was bedeutet Hiob eigentlich auf Deutsch? Hebräisch, Eiob, bedeutet, wo ist der Vater? Wo ist der Vater? Dieser Name hat auch eine symbolische Bedeutung, zusätzlich zur historischen, nämlich wo ist Gott der Vater in all dem Leiden? So fragen wir auch manchmal, wo ist jetzt der himmlische Vater, wenn ich so viel erdulden muss? Sehr interessant, auch diese Namensbedeutung. Außerdem kann es bedeuten, und das habe ich in diesem Buch gefunden, die Namen der Bibel von Heinz Schumacher, kann es auch bedeuten, gehasst, verfolgt und angefeindet, kann der Name Hiob auch bedeuten. Auch das passt sehr gut zu seinem Schicksal. Gehasst, verfolgt, angefeindet. So fühlt er sich von Gott verlassen und er wird aber doch nicht zum Atheisten. Dann weiter. Lesen wir in Vers 1. Hiob, der war ein untadeliger und rechtschaffener Mann. Untadelig heißt ungeteilten Herzens, völlig Gott hingegeben. Und rechtschaffen heißt auch aufrichtig, ehrlich. Eine ehrliche Seele, kein Betrüger, kein hinterlistiger Typ, sondern wirklich ein ehrlicher Gottesmann, der Gott fürchtete und das Böse mied. Das heißt nicht, dass er vollkommen war in jeder Hinsicht, aber er mied das Böse, so wie wir auch ja als Christen, in denen der Heilige Geist wohnt, gegen die Sünde kämpfen sollen, in der Kraft des Herrn, mit der geistlichen Waffenrüstung. So, wir sollen alle solche Hiob sein, die dem Bösen Widerstand leisten, nicht einfach nachgeben. Und der war gesegnet von Gott, auch äußerlich. Ihm wurden 7 Söhne und 3 Töchter geboren. Was fällt uns bei diesen Zahlen auf? Historisch, aber doch eine Symbolik auch. 7, ja, das sind alles Vollkommenheitszahlen Gottes. Die 7 setzt sich zusammen aus 3 plus 4. 3 ist die Dreieinigkeit Gottes, 4 sind die 4 Himmelsrichtungen. Der dreieinige Gott, der in alle Richtungen herrscht, im ganzen Kosmos. Und also diese 7 Söhne und 3 Töchter, auch da haben wir nochmal die 3. Und an Herden besaß er 7000, auch da wieder 7000 Schafe, Vollkommenheitszahl, 7 mal 1000. der Reichtum vermehrt hier. 3000 Kamele, haben wir nochmal die gleichen Zahlen. Ne? Und dann 100 Jochrinder, 500 Eselingen, also 1000 zusammen. Das sind zusammen 11.000 Tiere, die er besessen hat. Und es ist interessant, dass im letzten Kapitel des Buchs Hiob, wo er von Gott wieder alles zurückbekommt, die gleiche Zahl Kinder wieder erhält, die ja jetzt hier sterben werden, im ersten Kapitel werden wir es hören, wieder 10 insgesamt. Aber die Herden, die werden verdoppelt. 11.000 kommen um und am Ende erhält er 22.000 Tiere zurück. Also dieser Besitz wird verdoppelt. Das ist ein Segen. Ja, und dann heißt es noch, und seine Dienerschaft war sehr groß, so dass der Mann größer war als alle Söhne des Ostens. Er war also ein einflussreicher Mann. Wir werden auch noch hören, dass er am Tor saß. Er hatte etwas zu sagen in der Stadt. Vielleicht war er einer der Ratsbeamten. Man hat auf ihn gehört und er war einflussreich und geachtet. Seine Söhne aber pflegten einander zu besuchen und ein festliches Mahl zu bereiten, jeder in seinem Haus an seinem Tag. Und sie sandten hin und luden auch ihre drei Schwestern ein, um mit ihnen zu essen und zu trinken. Diese Kinder, die haben also miteinander gefeiert, wie es heute auch oft ist, wo die Jugendlichen miteinander feiern. Die Weltlichen, die machen Party, die Christlichen, die essen auch zusammen. Ist ja nicht verboten und steht hier auch nicht jetzt, dass sie gesündigt hätten. Sie haben einfach gegessen und getrunken. Aber beim Trinken klingt schon so ein bisschen mit, ja, vielleicht haben sie sich auch betrunken und dann doch gesündigt. Und das wird auch im nächsten Vers deutlich. Vers 5, wenn dann die Tage des Festmahls zu Ende waren, ließ Hiob sie holen und heiligte sie. Also er hatte Sorge, dass da doch ungute Dinge abgelaufen sind. Vielleicht haben sie doch zu viel getrunken, böse Worte gesagt, Gott gelästert, vielleicht sogar Unzucht und was auch immer. Jedenfalls hat Hiob es für nötig angesehen, für sie ein Opfer zu bringen, zur Sühnung der Sünde für die Kinder. Das ist sehr schön und auch wir sollen und dürfen fürbitten für unsere Kinder einstehen. Wir wissen auch nicht immer, was unsere Kinder da so treiben, wenn sie weg sind. Wir können nur beten und hoffen, dass sie auf dem schmalen Wege gehen. Also das ist auch ein Vorbild hier, der Hiob auch für uns, dass wir fürbittend auf den Knien für unsere Kinder einstehen. Allerdings, wenn er opfert hier für die Kinder, das ist recht und schön und auch nicht falsch, aber wir müssen natürlich wissen, was in Hesekiel 18, Vers 20 steht. Hesekiel 18, Vers 20, da heißt es, die Seele, welche sündigt, soll sterben. Der Sohn soll nicht die Missetat des Vaters mittragen und der Vater soll nicht die Missetat des Sohnes mittragen. Auf dem Gerechten sei seine Gerechtigkeit und auf dem Gottlosen sei seine Gottlosigkeit. Also wenn ein Kind sündigt, dann kann man es nicht einfach auf sich nehmen. Jede Seele stirbt für ihre eigene Sünde. Das ist praktisch wichtig. Trotzdem sollten wir das Beste für die Kinder herabflehen. Wir können immer nur beten und hoffen. Und nun lesen wir weiter. Es geschah aber eines Tages, dass die Söhne Gottes vor den Herrn traten und unter ihnen kam auch der Satan. Die Söhne Gottes, so werden auch die Engel genannt. Jesus Christus ist der Sohn Gottes und zwar Gott der Sohn. Die Engel können als Gottes Söhne an manchen Stellen bezeichnet werden, Bene Elohim, aber die sind nicht Gott gleichgestellt. Die sind trotzdem hier Geschöpfe Gottes. Der Begriff ist deshalb für manche etwas missverständlich. Also das heißt hier nicht, dass die göttlichen Wesen sind. Es sind trotzdem Geschöpfe Gottes. Jesus Christus ist aber der Sohn Gottes in einzigartiger Weise als Gott der Sohn. Das muss man auseinanderhalten. Aber hier diese Göttersöhne. Und darunter gibt es eben auch die gefallenen Engel, die Dämonen, die sich von Gott losgesagt haben. Die treten hier noch, im Alten Testament war das noch möglich, vor den Herrn, unter ihnen auch der Satan. Wir lesen aber im Neuen Testament, dass Satan aus dem Himmel geworfen wird, und zwar dann, als Jesus der Schlange den Kopf zertritt. Und das geschieht, als er am Kreuz von Golgatha sein Blut vergießt. Da sticht Satan den Herrn Jesus in die Ferse, 1. Mose 3. Aber der Sohn der Frau Jesus, der Messias, zertritt der Schlange den Kopf. Und deshalb bin ich überzeugt, im neuen Bund hat Satan keinen Zugang mehr zum Thron Gottes. Seht ihr das auch so? Aber hier im alten Bund, da müssen wir jetzt heilsgeschichtlich denken, da war das noch möglich. Heute herrscht Satan mit seinen Dämonen wo? Im Luftraum. Epheser 6. Ja, so hier auf der Erde und versucht, die Menschen zu verführen, zum Abfall zu verleiten, weil er weiß, dass er wenig Zeit hat, Offenbarung 12. Damals traten sie aber vor den Herrn, die Engel und auch die gefallenen Engel, unter ihnen Satan. Zu Satan hat Bruder Benedikt Peters in seinem Hiob-Kommentar, das Buch Hiob, auf Seite 43, eine sehr schöne Zusammenfassung. Der Kürze halber möchte ich daraus jetzt nur einige Punkte vorlesen. Wie ist der Böse, schreibt er. Er hat als einer der Söhne Gottes die gleiche Natur wie die Engel, dabei aber einen verdorbenen Charakter. Er hat als ein von Gott geschaffener Engel große Macht und Stärke. Er hat als Engel die Fähigkeit, sich zu verstellen. Er hat die Herrschaft über die Reiche der Welt. Er nennt auch immer Bibelstellen dazu. Er hat großes Wissen. Er heißt Drache. Er ist ein Verderber und Menschenmörder. Er heißt alte Schlange, denn er ist ein Lügner und Verführer. Er heißt Teufel, denn er ist ein Verleumder und Verkläger, ein Verwirrer und ein Durcheinanderwerfer. Er heißt Satan, auch hier in Hiob, denn er ist ein Widersacher, der Gottes Absichten trotzt und Gottes Knechten in den Weg tritt. Wir sollten bei alledem nicht vergessen, er ist ein Geschöpf und als solches den Begrenzungen der Geschöpfe unterworfen. Das heißt, und ich sage jetzt mal so, das tröstet uns auch, er, der Satan, ist nicht allmächtig. Nicht allmächtig. Gott setzt ihm Grenzen. So auch bei Hiob werden wir gleich hören. Er ist nicht allwissend. Er weiß nicht, was im Herzen der Menschen ist, das weiß nur Gott. In Hiob 1 und 2 sehen wir, wie er sich vollständig über Hiobs Herz täuschte. Der Satan täuschte sich über Hiobs Reaktion. Werden wir auch noch hören. Er ist nicht allgegenwärtig. Auch das ist ein Trost für uns. Darum sagt Petrus, dass er umhergehe wie ein brüllender Löwe. 1. Petrus 5, Vers 8. Alle seine Macht zu wirken, muss ihm von Gott gegeben werden. Offenbarung 13, 5. Ihm wurde gegeben, auch dem Antichristen. Nicht allmächtig. Er kann nur tun, was der Schöpfer ihn tun lässt und er kann nur so lange wirken, als Gott ihn wirken lässt. Für diese sehr schöne Zusammenfassung hier vom Bruder Benedikt Peters. So viel zum Satan, dem wollen wir jetzt nicht zu viel Raum geben. Aber hier tritt er jetzt auf und da sprach der Herr zum Satan, wo kommst du her? Und der Satan antwortete dem Herrn und sprach, vom Durchstreifen der Erde und vom Umherwandeln darauf. Also wir sehen, der ist nicht allgegenwärtig, er streift umher. Und da und dort setzt er seine Verführungsbojen, dass die Menschen darauf hereinfallen sollen. Da sprach der Herr zum Satan, hast du meinen Knecht Hiob beachtet? Denn seinesgleichen gibt es nicht auf Erden einen so untadeligen und rechtschaffenen Mann, der Gott fürchtet und das Böse meidet. Stellt euch vor, welches Zeugnis Gott hier einem Menschen wie Hiob ausstellt. Könnte er das auch über dich und mich sagen? Also ich würde mich das nicht wagen, sowas über mich zu behaupten. Aber wenn Gott so etwas sagt über einen Menschen, das muss schon ein besonders gottesfürchtiger und gläubiger Mann gewesen sein, dieser Hiob. Ein wirklicher Prophet, aber nicht völlig sinnlos, ist kein Mensch außer Jesus. Er ist der Einzige, der ohne Sünde ist. Aber doch einer der bestmöglichen Gottesdiener auf Erden war Hiob, so wie Noah und Daniel. Vers 9, der Satan aber antwortete dem Herrn und sprach, ist Hiob umsonst gottesfürchtig? Oder meinst du, dass Hiob dich umsonst fürchtet? Also Satan unterstellt, dass Hiob nur dann Gott fürchtet, wenn er etwas dafür bekommt. So wie Satan selber denkt, ja, ich will alles, der will ja alle Herrschaft haben. Und solange Hiob so reich ist und so viele Herden hat und so viele Kinder und so gesund, so lange wird er Gott ehren und danach wird er alles hinschmeißen. Und so gibt es ja auch viele Menschen, die gehen nur mit Gott, mit Jesus, solange es ihnen gut geht. Solange sie ein Haus über ein Dach über dem Kopf haben, eine gute Familie, gesund und Arbeit und alles. Und wenn dann was schief geht, ach, so ein Gott, der das antut, von dem will ich nichts wissen. Ich habe auch schon so oft von Menschen schon gehört, die dann alles hinschmeißen. Waren die wirklich wiedergeboren, muss man sich fragen. Ich denke eher nicht, der dann so reagiert. Ein wirklich wiedergeborener Mensch, Christ, wird auch im Leiden beim Herrn bleiben. Und so auch Hiob, wir werden es noch sehen. Aber der Satan fragt, ist Hiob umsonst gotteswürdig? Hast du nicht ihn und sein Haus und alles, was er hat, ringsum eingehegt? Das heißt, mit einem Schutzzaun umgeben, damit das Böse dieses nicht antasten kann. Das Werk seiner Hände hast du gesegnet und seine Herden breiten sich im Land aus. Ist ja alles großartig, wenn man da sieht, wie reich und gesegnet der Hiob ist. Und jetzt kommt diese Prüfung. Aber strecke doch einmal deine Hand aus und taste alles an, was er hat. Lass sehen, ob er dir dann nicht ins Angesicht absagen wird. Es ist interessant, dass der Satan hier zu Gott sagt, strecke doch du deine Hand gegen ihn aus. Es heißt ja auch an einer Stelle im Alten Testament, es gibt kein Unglück in der Stadt, das der Herr nicht tut. Also Gott lässt das auch zu, um uns zu prüfen. Und der Herr Jesus sagt auch mal in der Endzeitrede, es müssen Kriege sein. Und ich sage mal, warum? Damit das Böse ausreift am Ende. Damit geprüft wird, wer wirklich treu ist. Deshalb auch der letzte Aufstand von Gog und Magog nach dem herrlichen tausendjährigen Reich, wo nochmal geprüft wird, liebst du Gott umsonst, ohne etwas davon zu erwarten? Das ist die Frage des Buches Hiob. Lieben wir den Herrn Jesus über alles, auch wenn wir im Dreck sind, also nicht jetzt in der Sünde, sondern wirklich im Elend sind. Das ist gar nicht so einfach. Theoretisch kann man da gut drüber reden. Aber wenn wir wirklich mal alles verlieren, so wie hier, wie sieht es dann aus? Und das werden wir jetzt ja gleich hören. Und da sprach der Herr zum Satan, siehe, alles was er hat, soll in deiner Hand sein. Nur nach ihm selbst strecke deine Hand nicht aus. Wir wissen, später wird es noch schlimmer, aber erstmal nur sein Besitz und seine Kinder und Knechte und auch die Frau, die sich von ihm lossagt und sagt, er soll sich von Gott lossagen. Das kommt aber später, das kommt in Kapitel 2, da verliert er dann auch noch die Gesundheit. Aber erstmal verliert er nur diese äußeren Dinge. Wobei nur, in Anführungsstrichen, die Kinder, 10 Kinder zu verlieren, das ist, ja, ich finde keine Worte, das ist nicht einfach. Ist schon ein Kind schlimm genug, wenn man ein Kind verliert. Und jetzt kommt das im Staccato, im Donnerschlag, ein Donnerschlag nach dem anderen, diese Hiobsbotschaften. Da kommt der Begriff Hiobsbotschaften her. Ab Vers 13. Und es geschah eines Tages, als seine Söhne und Töchter im Haus ihres erstgeborenen Bruders aßen und Wein tranken. Aha, jetzt hören wir, Wein, also schon Alkohol im Spiel. Ist ja an sich nicht falsch, wenn es in geringen Mengen ist, aber wer das nicht im Griff hat, der soll es lieber ganz weglassen, ja, und zum Blauen Kreuz gehen, ganz klar. Aber jedenfalls, egal, ob die jetzt schuldig waren oder nicht, in dieser Hinsicht, da geschieht etwas ganz Schlimmes. Da kam ein Bote zu Hiob und sprach, die Rinder pflügten und die Eselinnen weideten neben ihnen. Da fielen die Sabäer ein und nahmen sie weg und erschlugen die Knechte mit der Schärfe des Schwertes. Ich aber bin entkommen, nur ich allein, um es dir zu berichten. Also da war alles ganz normal. Die haben gepflügt, die Rinder. Die Eselinnen haben geweidet. Und da kamen plötzlich Räuber, Sabäer. Das ist ein Teil Arabiens, aus dem arabischen Gebiet. Und haben diese Tiere gestohlen und noch schlimmer die Knechte erschlagen. Also hier ist schon Blut geflossen, es gab Tode und nur dieser eine Knecht ist entkommen. Es waren ja verschiedene Herden, wie wir noch sehen, bei der nächsten Botschaft sind nochmal andere Tiere und Knechte. Aber die erste Gruppe von Knechten wird hier erschlagen. Dann das nächste, zweite Hiobsbotschaft, Vers 16. Und es geht jetzt Schlag auf Schlag, der eine Knecht ist noch gar nicht zu Ende gekommen, da kommt schon der nächste. Während dieser noch redete, kam ein anderer und sagte, Feuer Gottes fiel vom Himmel und hat die Schafe und die Knechte verbrannt und verzehrt, ich aber bin entkommen, nur ich allein, um es dir zu berichten. Das fällt dir auf, beim ersten Mal sind es noch Menschen, die als Gerichtsrute fungieren, Räuber, Mörder. Hier lässt Gott selber Feuer vom Himmel fallen. Und die Schafe verbrennen und, noch schlimmer, auch die Knechte. Blitzschlag oder was auch immer, ein übernatürliches Eingreifen Gottes. Und dann hat er noch nicht ausgeredet, da kommt schon der Nächste. Während dieser noch redete, kam ein anderer und sagte, die Chaldäer haben 3 Banden aufgestellt und sind über die Kamele hergefallen und haben sie weggenommen und haben die Knechte mit der Schärfe des Schwertes erschlagen. Ich aber bin entkommen, nur ich allein, um es dir zu berichten. Chaldäer gibt's ja später auch, mit den Babyloniern werden die in Verbindung gebracht. Hier in dieser frühen Zeit handelt es sich um Halbnomaden aus der arabischen Wüste. Also auch hier wieder aus dem arabischen Gebiet, südlich noch. Die sind eingedrungen in drei Banden sogar und haben jetzt diese großen Tiere, die Kamele, weggenommen. Die haben sie nicht umgebracht, sondern geklaut, gestohlen und die Knechte aber getötet. Und jetzt kommt das Schlimmste, die vierte Hiobsbotschaft, die schreckliche Steigerung. Blut ist ja schon viel geflossen, aber jetzt geht es an die Familie des Hiob. Während dieser noch redete, kam ein anderer und sagte, deine Söhne und Töchter aßen und tranken Wein im Haus ihres erstgeborenen Bruders. Und siehe, da kam ein heftiger Wind drüben von der Wüste her und erfasste die vier Ecken des Hauses, so dass es auf die jungen Leute stürzte und sie starben. Ich aber bin entkommen, nur ich allein, um es dir zu berichten. Ein Tornado, ein Wind aus der Wüste, Scirocco und wie die alle hießen, diese Sturmwinde. Und jedenfalls ist das Haus eingestürzt. Ich habe mal als 10-jähriger Junge einen Tornado erlebt. Ich weiß noch, das war abends, ich war gerade ins Bett gegangen, dann habe ich gehört, wie laut alles gewackelt hat. Rausgeguckt und habe ich gesehen, wie es die ganzen Bäume, bei uns ist ja direkt der Wald hinterm Haus, umgehauen hat, riesige Eichen. Also mit einem Schlag innerhalb von Sekunden wurden diese Bäume entwurzelt. Der ganze Wald lag flach dahinter. Ja. Wer sich erinnert, 1968, es gab auch kurz vor der Jahrtausendwende nochmal einen schrecklichen Sturm, der ja meinen Namen trägt, der Sturm Lothar. An den können sich bestimmt alle noch erinnern. Und wer das mal erlebt hat, der wird es nicht vergessen. Und dieser Sturm, Tornado, Wirbelsturm wohl, der hat hier dafür geführt, dass also das Haus eingestürzt ist. Das kann durch Erdbeben sein, aber auch durch Wirbelstürme. Und die jungen Menschen sind alle in einem Moment gestorben. Wie hätten wir darauf reagiert? Hätten wir dann auch gesagt, Herr, ich flüchte mich zu dir, oder warum, was ist das für ein Gott, der sowas zulässt? Nein, das ist Schluss. Ja, das sind ja die zwei Reaktionen, die dann erfolgen bei Menschen. Total unterschiedlich und gegensätzlich. Und was tut Hiob? Und daraus wollen wir jetzt lernen, wie Hiob hier handelt. Vers 20 bis 22. Da stand Hiob auf und zerriss sein Gewand und schor sein Haupt und er warf sich auf die Erde nieder und betete an. Und er sprach, nackt bin ich aus dem Leib meiner Mutter gekommen, nackt werde ich wieder dahin gehen. Der Herr hat's gegeben, der Herr hat's genommen, der Name des Herrn sei gelobt. Bei alledem sündigte Hiob nicht und verhielt sich nicht ungebührlich gegen Gott. Was tut Hiob hier? Er erhebt sich, als er diese Botschaften hört, auch zur Gebetshaltung hier, zerriss sein Gewand und schor sein Haupt, das sind Zeichen äußerster Trauer und Bestürzung, was wir immer wieder lesen in der Bibel. Und dann, nachdem er aufgestanden war und das getan hat, dann wirft er sich vor Gott nieder und erkennt, nackt bin ich aus dem Leib meiner Mutter gekommen, nackt werde ich wieder dahin gehen. Alles, was ich hatte, war Geschenk Gottes, ich kann nichts mitnehmen. Und wer weise lebt, nicht nur klug, sondern weise, der lebt auch so, dass wir immer bereit sein sollten, alles loszulassen. Auch unser Leben, das kommt dann im nächsten Kapitel. Erstmal die Gesundheit. Und das Leben wird ja nicht angetastet, alles loszulassen. In dieser Haltung kann uns auch der Feind nicht zu Fall bringen, auch wenn Christenverfolgung ist und sie uns erpressen wollen. Wir nehmen dir alles weg, wir bringen deine Kinder um und so weiter. Und dann sage ich, es ist schrecklich, bitte tut's nicht, aber ich will und kann und werde den Herrn Jesus niemals verleugnen. Das werde ich nicht tun, egal was ihr tut. Diese Haltung sollten alle haben in einer christlichen Familie. Dass wir nicht erpressbar sind, dass wir in allem beim Herrn bleiben. Und Hiob hat hier auch erlebt, dass ihm die Kinder genommen wurden durch die Zulassung Gottes hier, diese Prüfung. Und er hat aber die erste Probe bestanden. Satan hat ja behauptet, wir lesen nochmal Strecke deine Hand aus und taste alles an, was er hat. Lass sehen, ob er dir dann nicht ins Angesicht absagen wird. Tut Hiob nicht, sondern im Gegenteil. Er warf sich auf die Erde nieder und betete an, hin zu Gott, hin zu Jesus, kann man neutestamentlich sagen. Er wird nicht zum Atheisten. Und wir sagen ja auch, das letzte Hemd hat keine Taschen. Leben wir so, dass wir geistliche Schätze im Himmel sammeln und nicht Schätze auf der Erde anhäufen, die doch vergänglich sind. Natürlich dürfen wir unser Essen haben, unsere Kleidung, unser Häusle und Auto. Wir müssen hier nicht betteln gehen, das ist auch klar. Gott will nicht, dass wir hier als Bettler herumlaufen. Wir sollen unsere Arbeit ordentlich tun. Dann werden wir auch Segen haben. Das war auch nicht Sünde, dass Hiob reich war. Wenn er gottesfürchtig war, hat er sicher mit anderen geteilt. Ja, das darf man nicht verwechseln. Er war keiner, der an seinem Reichtum gebunden war. Das sehen wir gerade in dieser Reaktion. Ein Reicher, der an seinem Reichtum geklebt hätte, der hätte niemals so reagiert. Der hätte Gott verflucht. Du hast mir alles weggenommen, mein Gold, mein Besitz, meine Herden, auch meine Kinder. Aber Hiob, der betet Gott an, der flüchtet sich zu ihm. Und darin ist er uns wirklich ein Vorbild. Nicht in allem, was er nachher sagen wird. In diesen Reden ist viel Gutes und auch manches Schlechte, was seinen Freunden noch mehr schlecht ist. Wir werden das auch im Überblick später noch betrachten, die nächsten Tage. Jeden Vers können wir nicht auslegen, da ist das Buch zu umfassend. Aber so die großen Leitlinien wollen wir zusammen betrachten, damit wir den Zusammenhang des Buches verstehen. Und er sagt dann auch, der Herr hat's gegeben, der Herr hat's genommen. Also Gott schenkt uns das, was wir brauchen, und er kann es auch wieder nehmen. Leben wir in dieser Haltung? Wie lange habt ihr hier gerungen um das Haus? Der Herr hat es euch wieder geschenkt. Aber ja, was hätte man tun sollen? Schon gebetet, gefastet, aber auch in der Haltung, Herr, wenn du es willst, Herr, so wie du willst. Das ist die Haltung. Sein Wille möge geschehen. Und in allem sei der Name des Herrn gelobt. Und dann heißt es vom Schreiber dieses Buches, bei alledem sündigte Hiob nicht und verhielt sich nicht ungebührlich gegen Gott. Amen. Amen. Jetzt möchte ich noch mit uns beten und wir können uns dazu auch erheben. Allmächtiger Gott, wir sind erschüttert über das, was Hiob erleiden musste. Und wir wissen, es war eine Prüfung, von der er selber gar nichts wusste. Aber er hat sich nicht ungebührlich verhalten gegen dich. Und auch wir gehen durch manche Prüfungen im Leben. Herr, wir bitten dich, schenk uns Kraft durch das, was wir im Buch Hiob lesen, was wir in deinem Wort lesen, dass wir auch so reagieren können wie ein Hiob, der in allem sich nicht gegen dich versündigte, der zwar geklagt hat, aber dich nicht angeklagt, sondern an dir festgehalten hat, allmächtiger Gott. So danken wir dir, dass du uns unser Leben geschenkt hast, dass wir dir hier noch dienen dürfen, dass wir hier noch eine gewisse Freiheit auch haben des Glaubens in unserem Land, dass es uns äußerlich auch noch so gut geht, unverdientermaßen. Herr, aber wenn es sich verschlimmern sollte, dann schenke uns die Kraft weiterhin an dir festzuhalten, ja sogar noch mehr, immer noch näher zu dir zu rücken, Herr. Denn du möchtest uns ans Ziel bringen, deine himmlische Herrlichkeit. Und alles, was wir auf Erden haben, ist nur von dir geschenkt. In dieser Haltung loben und preisen wir dich und bitten dich um deinen Segen. Amen.
Amen.